SRF 1.
.30 Uhr, Radio SRF. Willkommen zum Rendezvous mit Ivana Pribakovic und diesen Mittagsthemen. Beim Zugsunglück in Spanien sterben 78 Menschen. Der Bahnfachmann sagt, der Unglücksort war bahntechnisch eine äußerst heikle Stelle. Rega, TCS oder Air Glacier. Unter den Flugrettungswachten eskaliert der Streit. Und um eins, bonjour les Romans, bonjour Sami Kanan. Der Genfer Kulturminister hat es nicht leicht.
Genf ist immer noch vom Calvin prägt. Und der Calvin ist natürlich sehr ein strenger Mensch. Ich habe das Gefühl, kein Fest ist ein Zeitverlust sozusagen.
Trotzdem ist die Stadt Genf praktisch ständig am Festen und Feiern. Das Kulturangebot der Stadt Genf um eins. Mindestens 78 Tote und über 140 Verletzte. Das ist die vorläufige Bilanz des schweren Zugsunglücks im Nordwesten Spaniens. Gestern Abend kurz vor 9 entgleiste ein Hochgeschwindigkeitszug kurz vor der Pilgerstadt Santiago de Compostela. Martin Dura berichtet.
Der Zug kam viel zu schnell. Einem Augenzeugen schien er wie eine Rakete in die enge Kurve zu schießen, wenige Kilometer vor dem Bahnhof von Santiago. Einer der beiden Lokführer bestätigt das. Er meldete sich nach dem Unfall über Funk. Er war im Führerstand eingeklemmt und kannte das Ausmaß der ganzen Katastrophe noch gar nicht. Der Zug sei mit einer Geschwindigkeit von 190 Stundenkilometern unterwegs gewesen, auf einem Streckenabschnitt, auf dem er höchstens mit 80 hätte fahren dürfen. Warum der Zug so schnell fuhr, konnte der vermutlich unter Schock stehende Lokführer nicht erklären. Auch nicht, wann er und sein Kollege in der Lok den Fehler erkannten und ob sie überhaupt noch etwas unternehmen konnten, um den Zug abzubremsen. Die enge Kurve vor Santiago ist den Lokführern und Technikern der spanischen Bahnen als gefährlicher Streckenabschnitt bekannt. Ingenieure sind sich aber nicht einig, ob der Zug die Kurve mit seiner hohen Geschwindigkeit überhaupt schadlos hätte nehmen können. Einer sagte gegenüber der Tageszeitung El País, es müsse mindestens zusätzliche Gründe geben, die zur Entgleisung führten, bei der alle Waggons und die beiden Triebwagen aus den Schienen sprangen. Ein Waggon wurde dabei etwa 15 Meter weit ins Gelände geschleudert, ein zweiter schier bis zur Unkenntlichkeit demoliert. Noch den ganzen Morgen suchten die Rettungsequipen die Unfallstelle nach Überlebenden und Toten ab. Teilweise konnten sie ihren Weg in den zerstörten Waggons nur mit Schneidbrennen freilegen. Die staatliche Unfalluntersuchungskommission und die Justiz ermitteln jetzt. Der Fahrtenschreiber konnte am Morgen sichergestellt werden. Mit Hilfe seiner Daten könnten möglicherweise einige der ungeklärten Fragen beantwortet werden. Die Untersuchungen dürften Wochen, vielleicht Monate in Anspruch nehmen.
Martin Dura, wir sprechen gleich über mögliche Unglücksursachen nach den weiteren Meldungen des Mittags und die hat Uli Zindl.
Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte in Straßburg hat Russland wegen dem Justizverfahren gegen den Geschäftsmann und Kreml-Kritiker Michail Chodorkowski verurteilt. Das Gericht kommt zum Schluss, Russland habe gegen Chodorkowski einen unfairen Prozess geführt, der Prozess sei aber nicht politisch motiviert gewesen. Das gelte auch für dessen Geschäftspartner Platon Lebedev. Chodorkowski war ursprünglich wegen Steuerhinterziehung zu 8 Jahren Haft verurteilt worden. In einem Verfahren wegen Betrugs kamen dann noch 6 weitere Jahre Haft dazu. Kritisiert werden in dem Urteil auch die Haftbedingungen der beiden Männer in sibirischen Gefangenenlagern. Nach dem Abschluss von Steuerabkommen mit Großbritannien und Österreich hat die Schweiz nun erste Zahlungen von total rund 900 Millionen Franken an beide Länder geleistet. Das gibt die eidgenössische Steuerverwaltung bekannt. Das Geld stammt von Steuerpflichtigen aus Österreich und Großbritannien. Auf deren Vermögen erheben Schweizer Banken eine Steuer, womit diese legalisiert werden. Laut der Steuerverwaltung wurden außerdem Vermögen von insgesamt rund 12 Milliarden in Österreich und Großbritannien deklariert. In den nächsten Monaten werden weitere Zahlungen an beide Länder folgen. Die Großbank Credit Suisse hat im 2. Quartal einen Gewinnsprung gemacht. Unter dem Strich erwirtschaftete die Großbank einen Reingewinn von etwas über 1 Milliarde Franken. In der vergleichbaren Vorjahresperiode waren es noch knapp 800 Millionen Franken gewesen, wie die CS mitteilt. Auch Roche hat heute positive Zahlen präsentiert. Der Gewinn stieg im ersten Halbjahr um 40% auf über 6 Milliarden Franken, teilt das Basler Pharmaunternehmen mit. Grund für das Plus sind der gute Absatz von Krebsmedikamenten und der Umstand, dass Roche kein Geld für den Konzernumbau ausgeben musste. Schweizer Rüstungsfirmen haben im ersten Halbjahr 2013 weniger Kriegsmaterial exportiert als ein Jahr zuvor. Rüstungsgüter im Wert von knapp 200 Millionen Franken wurden ins Ausland verkauft. Im gleichen Vorjahreszeitraum war es mehr als doppelt so viel. Hauptgrund für den Exportrückgang sind die Arabischen Emirate, die nach Großeinkäufen vor einem Jahr nur noch 1,5 Millionen Franken für Schweizer Waffen ausgaben. Hauptabnehmer von Schweizer Rüstungsgütern waren Deutschland und Italien. Jährlich sterben 1,4 Millionen Menschen an einer viralen Hepatitis. Dies schreibt die Weltgesundheitsorganisation WHO zum Welthepatitis-Tag vom 28. Juli. Die verschiedenen Hepatitis-Typen können verschiedene Leberentzündungen hervorrufen, welche die Entstehung von Leberkrebs begünstigen. Ungenügende sanitäre Einrichtungen tragen laut WHO einen Großteil zur Verbreitung dieser Krankheit bei. Julian Assange, Mitbegründer der Enthüllungsplattform WikiLeaks, hat eine eigene Partei gegründet. Die Grundwerte der WikiLeaks-Partei seien Transparenz, Verantwortung und Gerechtigkeit, schreibt Assange in einem Artikel für die Zeitung The Australian. Mit der Partei will er im November an Senatswahlen in drei australischen Bundesstaaten teilnehmen. Der 42-Jährige befindet sich seit mehr als einem Jahr in der Botschaft von Ecuador in London. Er will damit verhindern, nach Schweden ausgeliefert zu werden.
Rendezvous. Weiter geht es mit der Spurensuche vor dem Bahnhof von Santiago de Compostela. Dann, wer darf Rettungsflüge machen? Rega oder TCS?
Es gibt zunehmend einen Markt, aber das Rettungswesen ist kein normaler Markt.
Der Verteilkampf am Himmel. Mit Mäusen allein lassen sich keine Mäuse machen. Die Computermausherstellerin Logitech hat jetzt andere Ideen. Wir sagen, welche. Und dann reisen wir kreuz und quer durch die Schweiz. Am Bodensee gehen wir Plagegeistern nach.
Also die Tochter, die haben es verstochen. Die hat also richtig grosse Bückel bekommen.
Das, ja, das habe ich noch nie erlebt. Man wird wirklich brutal verstochen hier auf dem Balkon, sobald sie dunkelt.
Wir berichten über die Mückenplage. Und wir berichten aus Genf über das Kulturleben in unserer Sommerserie «Bonjour, les romans». Dies und mehr nach Börse und Wetter.
Die Daten von Thomson Reuters. Der Swiss Market Index steht bei 7.859 Punkten, minus 0,8%. Der Euro wird zu einem Franken 23,73 gehandelt, der Dollar zu 93,85 Rappen. Das Wetter. Heute und morgen ist es sonnig und heiß bei 30 bis 34 Grad. In den Bergen besteht ein geringes Gewitterrisiko.
Die Bilder sind schrecklich. Auf den Schienen ineinander verkeilte Waggons, Trümmerteile, Koffer. Es ist der erste tödliche Unfall, der sich auf der spanischen Hochgeschwindigkeitsstrecke ereignet hat. Wie genau es zu dem Unfall kommen konnte, ist noch unklar. Nach ersten Informationen war der Zug viel zu schnell in eine Kurve gefahren. Statt mit 80 war er offenbar mit 190 Kilometern pro Stunde unterwegs. Ich sprach darüber mit unserem langjährigen Iberien-Korrespondenten und Kenner des spanischen Hochgeschwindigkeitsnetzes, Alexander Gschwind, und fragte ihn: Bei der Planung der Strecke hatten Experten gewarnt, dass die Kurve problematisch sei. Die Kurve an der Unglücksstelle ist relativ eng. Können Sie das bestätigen? Ist es eine heikle Stelle?
Es handelt sich tatsächlich um eine sehr enge Kurve. Dabei muss man aber festhalten, dass sich dabei um ein Provisorium handelt aus Spargründen. Im Zeichen der spanischen Krise hat man eigentlich bis jetzt immer nur die offenen Hochgeschwindigkeitsstrecken fertig ausgebaut und die Ortseinfahrten mit Provisorien angebunden, weil die technisch wie finanziell sehr anspruchsvoll sind. Und diese Kurve an der Einfahrt von Bahnhof Santiago ist eigentlich Teil dieses Provisoriums der Anbindung des Bahnhofs Santiago an die neue Strecke.
Kommen da noch weitere Schwierigkeiten zusammen? Also mit welchen Herausforderungen sind die Lokomotivführer an dieser Stelle sonst noch konfrontiert?
Mit einer ganzen Reihe. Sie müssen den Zug erstens von etwa 250 Kilometer auf 80 runterbremsen und dann in der Bahnhofeinfahrt noch tiefer. Gleichzeitig müssen Sie den Spurwechsel für den Zug vorbereiten. Die spanischen Hochgeschwindigkeitsstrecken sind alle in europäischer Normalspur gebaut, während das konventionelle Netz nach wie vor aus iberischer Breitspur besteht. Und der Zug mündet eben im Bahnhof Santiago von seiner europäischen Normspur in die europäische Breitspur, muss zu diesem Zweck seinen Radstand verbreitern. Ein hochkomplexes, anspruchsvolles System. Das könnte sein, dass da zu viel auf einmal auf die Bordelektronik zukam und sie deshalb zusammenbrach. Das wird alles erst die technische Untersuchung zeigen.
Das heißt, diese Züge können sozusagen in der langsamen Fahrt die Räder entweder nach innen drücken oder nach außen pressen. Überhaupt Hochgeschwindigkeitszüge funktionieren ja anders als konventionelle. Wie ist das in einem solchen Notfall? Können da die Lokomotivführer eingreifen und quasi manuell bremsen?
Theoretisch schon, aber das sogenannte ETCS, das European Train Control System, ist in jedem Fall viel schneller und zuverlässiger als jeder noch so zuverlässige Mensch. Und deshalb wären die Lokomotivführer wahrscheinlich in diesem Stadium des Verhängnisses auch zu spät dran gewesen sein. Ich kann mir eigentlich nur vorstellen, dass ein technischer Defekt vorliegt. Dafür spricht auch, dass dieser Südkopf des Bahnhofs Santiago noch im Umbau steht, weil dort drei Strecken, zwei konventionelle und eine Hochgeschwindigkeitsstrecke zusammenkommen, alle nur provisorisch miteinander verknüpft sind. Und da könnte sehr wohl sein, dass auch das Sicherheitssystem erst aus einem Provisorium bestand und dass der Unfall damit zusammenhängt.
Sie haben vorhin das Sparen angesprochen. Spanien spart ja. Ist es in dem Zusammenhang denkbar, dass der Zug nicht richtig gewartet war?
Das kann ich mir sehr schlecht vorstellen. Es handelt sich bei diesem Talgo 730 um das Spitzenprodukt der spanischen Eisenbahntechnik. Der Zug wurde überhaupt erst vor 15 Monaten in Betrieb genommen. Diese Talgo-Züge werden sehr streng und intensiv gewartet in ganz kurzen Abständen. Das kann ich mir praktisch als Letztes vorstellen. Ich könnte mir vorstellen, ein Ausfall der Elektronik, auch vielleicht klimatisch bedingt. Wir erleben auch hier im milderen Mitteleuropa immer wieder Zugsausfälle, die mit dem Zusammenbrechen der Elektronik unter Hitzeumständen zusammenhängen.
Lässt sich schon etwas über die Konsequenzen aus diesem Unglück sagen? Oder ist es da jetzt noch zu früh?
Es wird sicher die Diskussion über den Flickenteppich dieses Hochgeschwindigkeitsprogrammes wieder intensivieren. Das gilt ohnehin als höchst umstritten, weil es eigentlich die finanziellen Möglichkeiten des tief in der Krise steckenden Landes bei weitem überfordert. Zweitens ist es verhängnisvoll, weil Spanien im Zuge seines ambitiösen Hochgeschwindigkeitsprogramms eben zu den Spitzennationen technologisch aufgestiegen ist in diesem Bereich und auch diverse Exportaufträge in Aussicht hat. Jetzt steht man in einem heftigen Wettbewerb mit Alstom in Brasilien, hat sich große Chancen ausgerechnet. Und das ist natürlich auch für die Exportaussichten der spanischen Bahnindustrie eine ganz schlechte Nachricht.
Sagt Alexander Gschwind, unser langjähriger Iberien-Korrespondent und Kenner des spanischen Hochgeschwindigkeitsnetzes. Wer mit dem Helikopter gerettet werden muss, der rief bisher die roten Helikopter der Rega. Doch am Himmel tut sich etwas. Neue Konkurrenten wie der Touring-Club TCS machen der Rega das Geschäft streitig. Gleichzeitig muss sich die Rega gegen Kritik wehren. Heute zum Beispiel gab es eine Schelte der Air Glacier. Raphael von Matt über Turbulenzen am Rettungshimmel.
Da war erst der Fall im Kanton Aargau. Die Notrufzentrale bot einen Rega-Helikopter zu einem Unfall auf, obwohl der Helikopter das TCS viel näher gewesen wäre. Und jetzt der Fall im Kanton Bern. Der Alpenclub SAC und die Air Glacier werfen der Rega vor, sie nehme bei Notfällen im Berner Oberland viel längere Wege in Kauf, nur damit die Konkurrenz nicht zum Zuge komme, wie Peter Balmer von Air Glacier sagt.
In letzter Zeit ist vermehrt wieder aufgefallen, dass die Rega in unmittelbarer Nähe von unserer Basis Rettungen durchführt.
Im jüngsten Fall habe die Rega verhindert, dass ein Air Glacier-Helikopter einen Patienten von Interlaken nach Bern transportierte. Stattdessen sei erst ein Rega-Helikopter von Lausanne nach Interlaken geflogen, um den Patienten dort aufzunehmen. Das sei ein medizinischer wie auch ökonomischer Unsinn. An der Medienkonferenz wählten Air Glacier und SAC deutliche Worte.
Das widerspricht im Grundsatz von einer effizienten und raschen Hilfeleistung und ist sicher nicht im Sinn des Patienten.
Nun fordert Air Glacier, dass die Politik eingreift. Im Kanton Aargau ist dies bereits geschehen. Die Aargauer Regierung hat entschieden, dass künftig der TCS-Helikopter im Grundsatz zuerst aufgeboten wird. Eine Niederlage für die Rega. Zu den Vorwürfen aus dem Kanton Bern hat sich die Rega noch nicht geäußert. Sie gibt auch keine Interviews zum Fall im Kanton Aargau. Die Rega betont jedoch, dass sie bei Erfahrung und Ausrüstung die Nase vorn habe gegenüber der Konkurrenz. Ihre Weigerung, im Kanton Aargau mit dem TCS zusammenzuarbeiten, begründet die Rega so.
Der TCS-Helikopter erfüllt die hohen Standards der Rega in wesentlichen Punkten nicht.
Der Touring-Club entgegnet dagegen, sein Helikopter entspreche den geforderten Standards. Rudolf Zumbühl von der TCS-Geschäftsleitung sagt weiter, er bedauere die Unstimmigkeiten und sei weiter offen für eine Zusammenarbeit mit der Rega.
Aus unserer Sicht ist es so, dass derjenige Helikopter dann halt aufgeboten wird, der am schnellsten beim Patienten ist. Und ich glaube, das zählt schlussendlich vor allem in der Rettung.
Das ist aus Sicht der Patienten sicher das Wichtigste. Aber welcher Helikopter jeweils an einer Unfallstelle landet, dieser Streit ist noch nicht gelöst.
Wir haben es im Bericht von Raphael von Matz gehört. Die Rega argumentiert immer wieder, die Konkurrenz erfülle die Rega-Standards nicht. Doch wie groß sind die Unterschiede zwischen den Luftrettungsdiensten? Darüber hat Inlandredaktor Dominik Meyer mit einem Experten für den Rettungsdienst gesprochen.
Martin Gappisch ist Direktor des Interverbands für Rettungswesen. Mit an Bord bei diesem Fachverband sind unter anderem die Kantone. Gappisch kennt das Luftrettungswesen und den Konkurrenzkampf der Retter. Er sagt, alle vier relevanten Anbieter seien vertrauenswürdig, keiner spare bei Qualität oder gar Sicherheit.
Nein, da haben wir keine Hinweise darauf.
Der Fachverband hat die Qualität von Rega, Alpine Air Ambulance und Air Zermatt bereits zertifiziert. Der vierte Anbieter, Air Glacier, durchläuft den Prozess zurzeit noch. Qualitätsprobleme gäbe es nirgends, sagt Direktor Gappisch. Der Branchenprimus Rega aber habe eine besondere Stellung.
Die Rega hat sehr gute Finanzmittel und kann sich sehr gute Geräte und sehr gutes Personal leisten. Die Rega hat sicherlich einen Erfahrungsvorsprung, den sie auch entsprechend umsetzen.
Umgekehrt sei die Rega manchmal auch weniger flexibel. Zu Spitzenzeiten etwa bietet die Rega in der Regel zur Entlastung eigene Helikopter von entfernter gelegenen Basen auf. Die Konkurrenten hingegen würden zur Not auch mal einen gewöhnlichen Helikopter umrüsten für einen schnellen Zusatzeinsatz.
Das ist immer mit Kompromissen verbunden, aber ist unter Umständen vielleicht einmal schneller. Was da die bessere Lösung ist, da kann man per se so einfach kein Urteil drüber fällen.
Die Rega führt ins Feld, dass nur bei ihr alle Maschinen mit Rettungswinde ausgestattet seien und über Kabelschneider verfügten, um gefährliche Kabel in der Luft zu zerschneiden. Für Martin Gappisch ist dieser technische Vorsprung nicht in allen Regionen matchentscheidend. Wie weiter im Kampf der Luftretter? Gappisch sagt, man könne von der Rettung am Boden lernen. In manchen Regionen kooperieren verschiedene Anbieter von Ambulanzfahrzeugen mittlerweile, bei den Einsatzzentralen zum Beispiel. Und das sei ein Modell, das auch für die Luftrettung denkbar sei.
Wünschenswert wäre es sicherlich, denn das setzt sich auch im bodengebundenen Rettungsdienst immer mehr durch, dass man zusammenarbeitet und zusammen auf eine optimale Versorgung der Patienten hinwirkt.
Wie viele Helikopter braucht es dafür und mit welcher Ausrüstung? Da müssten jetzt die Kantone mitreden, sagt Gappisch. Am besten an runden Tischen mit allen Anbietern.
Rendezvous 12 Minuten vor 1. Logitech, die Firma mit der Maus sozusagen, kann aufatmen. Die Westschweizer Firma, die für ihre Computermäuse bekannt ist, konnte mit einem kleinen Gewinn ins neue Jahr starten. Das nach einem rabenschwarzen letzten Jahr. Damals gab es noch einen zweistelligen Millionenverlust. Logitech glaubt, nun den richtigen Weg in die Zukunft gefunden zu haben. Tatsächlich? Wirtschaftsredaktor Philipp Meyer.
Eigentlich geht es Logitech nicht schlecht. Zumindest noch nicht. Die Computermaus, das Produkt, mit dem die Westschweizer in den 80er Jahren ihren rasanten Aufstieg erlebten, geht immer noch millionenfach über den Ladentisch. Auch Tastaturen, Webkameras und Kopfhörer finden Abnehmer. Doch der Zubehörhersteller aus Morsch hat ein Problem, den klassischen PC. Die Berufs- und Freizeitwelt wird immer mobiler. Darum wird das sperrige Gerät weniger verkauft. Die Leute decken sich stattdessen mit Smartphones und Tablet-Computern ein. Einzelne PC-Hersteller haben deshalb bis zu einem Viertel ihres Umsatzes verloren. Und weil Logitech fast nur darauf reagiert, was die großen Brüder tun, brach auch ihr Geschäft ein. Logitech reagierte und holte den Amerikaner Bracken Darrell an die Spitze. Der neue Verwaltungsratspräsident und Konzernleiter will die Firma so schnell wie möglich im mobilen Bereich etablieren.
We're going to move from just being sort of a PC peripherals company to being a PC peripherals and a mobility company. And that's the change we're making right now.
Logitech werde von einer PC-Zubehörfirma zusätzlich zu einer Mobilgerätefirma, sagte er kürzlich dem Internetdienst Mashable. Als Beweis präsentierte er neben der Tastatur für Apples Mini-iPad und einem mobilen Lautsprecher auch ein Touchpad, ein kleines Brettchen, mit dem sich ein traditioneller PC mittels Gesten steuern lässt. Bracken Darrell ist ein Marketing-Profi, der schon das Unmögliche geschafft hat. Er brachte das Aftershave Old Spice zurück auf die amerikanische Männerhaut. Das Parfüm mit dem wohl muffigsten Image aller Zeiten. Ob das reicht, muss sich zeigen, denn die angekündigte sowohl als auch Strategie birgt Gefahren. Die Firma hat sich bereits in der Vergangenheit verzettelt, als sie mit einer Universalfernbedienung ins Fernsehgeschäft eingestiegen ist. Außerdem ist es gefährlich, sich von einer Abhängigkeit in die nächste zu stürzen, denn es ist fraglich, ob die Kunden für ihr mobiles Gerät wirklich so viel Zubehör mitschleppen wollen. Im Moment steuern die neuen Produkte 10% an den Umsatz bei. Der größte Teil des Geldes verdient Logitech in einem schrumpfenden Markt. Analysten attestieren Logitech zwar einen langen Atem, weil die Reservekassen noch voll sind, doch dieses Verhältnis muss sich in wenigen Jahren drehen, wenn die Westschweizer Firma in dem sich rasant verändernden Geschäft auch die nächsten 30 Jahre überleben will.
Bis vor einem Jahr berichteten wir fast täglich über das Thema, die Eurokrise. Die Eurozone drohte auseinanderzubrechen. Griechenland, Portugal und Irland hingen bereits am Tropf der übrigen Euroländer und des Internationalen Währungsfonds. Italien und Spanien taumelten zu jenem Zeitpunkt. Bis vor einem Jahr die Europäische Zentralbank, die EZB, ihr Versprechen abgab. Sie würde im Notfall eingreifen, und zwar gründlich. Unser EU-Korrespondent Urs Bruderer schaut mit einem renommierten Brüsseler Ökonomen zurück auf den Tag dieser Ankündigung und vorwärts auf die Zukunft des Euro.
Zentralbankpräsidenten können mit Worten Milliarden umleiten. EZB-Präsident Draghi rettete einen ganzen Währungsraum.
Within our mandate, the ECB is ready to do whatever it takes to preserve the euro. And believe me, it will be enough.
Die EZB wird alles ihr Erlaubte unternehmen, um den Euro zu erhalten, sagte er vor einem Jahr. Und er fügte wie ein Cowboy hinzu: Und glauben Sie mir, das wird ausreichen.
Ja, also diese Worte waren absolut entscheidend. Die haben wirklich die Lage massiv beruhigt.
Das sagt Guntram Wolf. Er ist Leiter des renommierten wirtschaftspolitischen Thinktanks Bruegel in Brüssel. Tatsächlich, wie die Fieberkurve eines Schwerkranken haben die Medien bis zu dieser Ankündigung die Entwicklung der schwindelerregenden Zinsen verfolgt, die Italien und Spanien für frisches Geld bezahlen mussten. Jetzt fielen diese Zinsen in den Keller, denn die Finanzmärkte wussten, italienische Staatsanleihen sind sicher, weil notfalls kauft die Zentralbank diese Papiere und deren Mittel sind bekanntlich unbegrenzt, denn sie kann notfalls Geld drucken. Guntram Wolf hält die Ankündigung der Zentralbank von vor einem Jahr auch im Nachhinein für richtig und wichtig. Die Eurozone steht heute besser da.
Vor einem Jahr, als wir in den Sommerurlaub gegangen sind, haben alle gedacht, wenn wir zurückkommen aus dem Sommerurlaub, dann gibt es den Euro vielleicht nicht mehr. Und diese Angst haben wir jetzt nicht. Also insofern steht sie wesentlich besser da.
Doch die Ankündigung hat auch Nebenwirkungen, sagt Wolf. In den Krisenländern habe sich der nötige Reformeifer zur Belebung der Wirtschaft verlangsamt. Und auch auf europäischer Ebene gehe es kaum noch vorwärts.
Ich mache mir schon ein bisschen Sorgen, dass der Fortschritt hin zu weiteren Integrationsschritten nicht zu sehen ist. Also hin zu mehr politischer Union, mehr fiskalischer Union, da ist der Fortschritt ja eingeschlafen.
Doch Fortschritt sei für das langfristige Überleben des Euro unerlässlich. Und diese politische Union ist für Wolf nicht nur eine Frage der Institutionen, sondern auch eine des Geldes.
Ich denke, wir brauchen ein kleines Eurozonenbudget. Es sollte 2, maximal 3% vom Eurozone-BIP sein. 1% würde ich als absolutes Minimum sehen.
1% des BIP, also der gesamten Wirtschaftsleistung, und zwar für einen Zweck, Krisenbewältigung.
Wenn man ganz massive regionale Schocks hat, dann braucht dieses Land von außen eine temporäre Hilfe.
So ein Budget sei überlebensnotwendig für eine Währungsunion, sagt Wolf. Und der bereits geschaffene Rettungsschirm reiche nicht aus, denn der vergebe nur Kredite.
Was man braucht, ist aber ein Nettotransfer.
Transfer. Für viele ein Reizwort. Es heißt, die Starken bezahlen für die Schwachen. Ob das politisch durchsetzbar ist, weiß Guntram Wolf nicht. Denn auch wenn 1% des BIP nach wenig klingt, in der EU ist das sehr viel. Denn der ganzen EU steht derzeit auch nur 1% zur Verfügung. Die Forderung nach 1% mehr für die Euro-Länder heißt also auch doppelt so viel EU für diese Länder.
Das ist natürlich erstmal eine wahnsinnig große Forderung, aber andererseits im Vergleich zu dem, was normalerweise in einer Währungsunion auf zentraler Ebene gemacht wird, ist es wirklich verschwindend gering.
Tatsächlich hat etwa der Bund in der Währungsunion Schweiz einen enorm viel größeren Anteil an den öffentlichen Geldern. Mit 1% fordert Guntram Wolf nicht das währungstechnisch Optimale, sondern das minimal Notwendige. Denn der Euro kann seines Erachtens immer noch scheitern.
Ja, also der Euro kann jederzeit auseinanderfallen. Und da würde ich auch Herrn Draghi widersprechen. Die EZB kann nicht den Euro zusammenhalten. Das kann auch nicht sein Mandat sein, dass er den Euro auf Teufel komm raus zusammenhalten wird.
Kurz, Mario Draghi kann mit Worten Milliarden umleiten. Den mangelnden politischen Willen zu einer echten Währungsunion herbeizaubern, kann auch er nicht.
Sommerzeit ist auch Mückenzeit. Und in diesem Jahr gedeihen die Stechmücken bestens, vor allem in der Ostschweiz. In Gebieten um die Thur, im Rheintal und am Bodenseeufer sind in den letzten Wochen so viele Mückenlarven geschlüpft wie seit 10 Jahren nicht mehr. Die Gründe dafür, der viele Regen und das daraus resultierende Hochwasser im Juni. Das sagt der Mückenexperte Alexander Mattis von der Universität Zürich.
Also Mücken sind dann das Problem, eben wenn es nass ist, und es sind vor allem Mücken, die in Überschwemmungsgebieten vorkommen, also Gebiete, die regelmäßig überschwemmt werden, wo die Mücken im Vorjahr ihre Eier ablegen und sobald über das Wasser kommt, können die Larven schlüpfen und das gibt dann eben die berühmten Mückenplagen.
Mücken, derzeit eine Plage für die Menschen am schweizerischen Bodenseeufer. Ostschweiz-Korrespondent Sascha Zürcher hat sich im thurgauischen Arbon umgehört.
Wer in unmittelbarer Seenähe wohnt, den bringt dieses Geräusch derzeit beinahe um den Verstand.
Nein, wenn es mir da ums Gesicht herum... Ich bin schon so verstochen wie die Arme. Wahnsinnig, also das kann ich nicht brauchen.
Die Bodensee-Stechmücken verderben den Einheimischen und den Touristen die Sommerlaune. Die Terrassen der Restaurants am See sind zwar auch an den Abenden gut gefüllt, doch so richtig gemütlich sei es nicht mehr, sagt Claudia Aufferuth vom Hotel Metropol.
Sobald das Licht angeht, auf Terrasse nicht mehr. Nein, muss man sich schon einsprühen. Also wir versuchen es mit Mückenkerzen und dergleichen, aber... Eben, man muss, glaube ich, damit leben.
Es gibt deshalb bereits Restaurants am See, die ihre Außenbeleuchtung ausschalten, um die Mücken nicht anzulocken. Im Strandbad geht man noch einen Schritt weiter, wie die Geschäftsführerin des Restaurants Christine Schmidhauser erklärt.
Wir sprayen unsere Tische auch einsprayen, einfach unten durch bei den Tisch, dass weniger Mücken sich einnisten.
Anti-Mückensprays sind dann auch heiß begehrt in diesen Tagen. In vielen Apotheken und Drogerien am See sind diese Artikel ausverkauft. Andrea Nater, Geschäftsführerin der Dropa Drogerie und Apotheke in Arbon.
Mücke ist das Jahr ein Riesenthema. Es ist die reinste Plage. Also wir haben in Arbon viele Leute, die im See sind, also Touristen eigentlich auch. Die tun dort ein bisschen Zelten und Campen und so. Und besonders am See und am Abend ist es einfach ganz schlimm. Also 10 Mückenstiche am Abend. Und wir haben ja gerade vorher Zahlen angeschaut und da hat sich jetzt wirklich, wenn wir nur den Juli anschauen, verdreifacht. Ja, wenn wir es im Vergleich, ja, wenn wir so verkauft haben einfach.
Die Stechmücken plagen die Leute am Bodensee also zünftig. Und so ist der Griff zum Anti-Mücken-Spray und das große Wehklagen über die surrenden und stechenden Plagegeister in diesem Sommer nicht mehr wegzudenken.
Die große Mückenplage am Bodensee. Ostschweiz-Korrespondent Sascha Zürcher mit Eindrücken aus Arbon im Kanton Thurgau. Und gleich wechseln wir an den Genfersee zum Genfer Kultur- und Sportminister dieser spannenden Stadt. Zuerst aber noch die Mittagsschlagzeilen. Bitte, Uli Zindl.
Bei einem schweren Zugunglück im Nordwesten Spaniens, bei Santiago de Compostela, werden mindestens 78 Menschen getötet. Die Katastrophe ist offenbar auf eine massiv zu hohe Geschwindigkeit der Zugskomposition zurückzuführen. Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte in Straßburg verurteilt Russland wegen dem Justizverfahren gegen den Geschäftsmann und Kreml-Kritiker Michail Chodorkowski. Der Prozess sei nicht politisch motiviert gewesen, aber unfair verlaufen. Die Schweiz hat rund 900 Millionen Franken an Großbritannien und Österreich bezahlt. Aufgrund von kürzlich unterzeichneten Steuerabkommen. In den nächsten Monaten sollen weitere Zahlungen an beide Länder folgen. Im Streit um Luftrettungen im Berner Oberland gibt die Rega nach. Neu entscheidet die Sanität, welche Rettungsorganisationen für einen Notfalleinsatz aufgeboten wird. Bisher hat in solchen Fällen die Rega allein entschieden.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.